Schönen guten Tag, wir begrüßen euch recht herzlich zur 7. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche. Heute geht es um das Bilderbuch Heimat und mit mir ist auch heute meine liebe Kollegin aus Bremen, Elisabeth Hollerweger. Hallo Elisabeth.
Hallo Marc, ich bin heute gar nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt.
Ah, sehr gut.
Genau, Mats Pieper ist heute mit mir aus der Bilderbuchbibliothek an Bord und ich denke, Mats stellt sich am besten selber vor.
Hallo, ich bin Mats Pieper und ich studiere an der Uni Bremen Grundschullehramt und inklusive Pädagogik, arbeite hier im Bremer Institut für Bilderbuchforschung und was vielleicht zur heutigen Folge noch passt, ich habe meine Bachelorarbeit über die Figurenkonstellation in nationalsozialistischen Bilderbüchern geschrieben.
Oh ja, das qualifiziert dich in besonderer Weise heute für das Gespräch. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist, Mats. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, gerne. Ich freue mich auch.
Marc, ja. Du hast das Buch ausgewählt. Kannst du uns nochmal erzählen, warum deine Entscheidung auf dieses Buch gefallen ist?
Ja, die Stammhörerinnen und Hörer haben es ja in der letzten Folge schon gehört, dass es heute um das Bilderbuch Heimat von Nora Krug geht. Es trägt den Untertitel Ein deutsches Familienalbum, ist erschienen im Penguin Verlag, erstmal 2018 und ist jetzt im September erneut als etwas kostengünstigere Paperback-Ausgabe ein zweites Mal aufgelegt worden. Ja, und der Grund für die Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch war für mich, dass ich es geschenkt bekommen hatte. Und zwar vor 2 Jahren zum Geburtstag von ganz lieben Kolleginnen und Kollegen in Paderborn. Und ja, das ist ja ein ganz schön dicker Schinken, da werden wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Und naja, so dicke Bücher, die stehen schon mal ein Weilchen im Regal. Und jetzt habe ich es doch irgendwann mal herausgezogen und als ich es dann mir so angesehen hatte, kam mir der Gedanke, dass es ein interessanter Gegenstand wäre, über den wir ins Gespräch kommen könnten, auch um darüber zu sprechen, ist das eigentlich ein Bilderbuch oder was ist das eigentlich für ein bildbasiertes Erzählformat?
Das ist eigentlich ganz spannend, weil es ja sehr gut an die letzte Folge anschließt in der Inszenierung von Geschichte und es sich letztlich jetzt doch wieder zeigt, dass das, was nach Plan aussieht, manchmal vielleicht auch einfach auf Zufall basiert, also die Auswahl von Büchern. Jetzt ist ja auch ganz interessant, dass es jetzt nochmal nominiert gewesen ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Sonderpreis. Also das heißt, da haben wir ja vielleicht auch nochmal trotzdem einen aktuellen Anknüpfungspunkt.
Genau, da war ja Nora Krug in der Kategorie Neue Talente nominiert. Es ist dann Rike Patwar dann geworden, aber auf jeden Fall auch nochmal eine Wertschätzung, nachdem Heimat selbst ja auch schon, ich muss mal gucken, 2019 war das, glaube ich, ja, 2019 in der Kategorie Sachbuch nominiert gewesen ist. Also man sieht auch schon, das ist ein Non-Fiction-Titel.
Genau, als du mir es schmackhaft machen wolltest, hast du ja auch gesagt, es ist ganz schön harter Tobak. Dementsprechend bin ich da mit so einem, ja, mit so einer Voreinstellung schon rangegangen und habe am Anfang noch gedacht, ich weiß gar nicht, was er meint. Im Laufe der Zeit habe ich das aber sehr gut verstanden, weil man ja sehr deutlich auch herausgefordert wird in seiner eigenen Rezeptionshaltung, beziehungsweise auch diese Rezeptionshaltung gar nicht so passiv, ja, aufrechterhalten kann, sondern eher auch immer wieder in so eine Identifikation mit der Erzählerin kommt, aber auch mit den anderen Figuren, die ja auch hinterfragen, warum macht sie das jetzt so genau, warum will sie das so im Detail wissen. Also ich habe schon verstanden, warum du es auch als anstrengend bezeichnet hast. Wie ging es dir damit, Mats?
Das ging auf jeden Fall ähnlich. Also einmal natürlich von der Thematik, das hat einen auf jeden Fall immer wieder neu herausgefordert und auch ja in der eigenen Suche irgendwie nach Identität vielleicht, die man so hat, auch irgendwie immer wieder hinterfragt und man hat so selber im eigenen Leben nach Anknüpfungspunkten gesucht, so ging es mir auf jeden Fall. Und was wir anfangs auch jetzt schon kurz angesprochen hatten, auch ja die bildgestalterischen Mittel, fand ich, haben einen immer wieder herausgefordert und man musste schauen, wie findet man sich jetzt wo zurecht, wo es ja wiederholende Momente auch gab, aber trotzdem fand ich, hat jede Seite irgendwie immer noch was Neues hervorgerufen und hat einen da auch, sag ich mal, auf der Rezeptionsebene nochmal herausgefordert.
Vielleicht setzen wir noch mal ein Stück weiter vorher an. Also ganz richtig, das ist auf jeden Fall ein sehr herausfordernder Gegenstand und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mehrmals kurz vor dem Abbruch der Lektüre stand. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Also Nora Krug, sie ist ja Deutsch-Amerikanerin, lebt in New York, ist mit einem jüdischen Illustrator verheiratet Und sie macht sich in dieser, ja, man kann nicht Graphic Novel sagen, da es im Bereich der Non-Fiction, wie gesagt, angesiedelt ist, sondern vielfach liest man von Graphic Memoir, macht sie sich auf die Suche nach, ja, der Mitschuld ihrer Familie am Aufstreben und am Erhalt des nationalsozialistischen Regimes. Dazu reist sie vor allen Dingen nach Karlsruhe und recherchiert dort über das Involviertsein ihrer Familie, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Und dabei stehen über diese Graphic Memoir meines Erachtens vor allen Dingen zwei Figuren im Mittelpunkt. Einmal auf der väterlichen Seite des Familienstammbaums ihr verstorbener Onkel Franz Karl Krug, der als junger Soldat in Norditalien im Jahr 1944 fiel. Und ja, in der Folge von seinen Eltern glorifiziert wurde, was so weit geht, dass Krugs Vater, der 10 Jahre später, Mitte der 50er geboren wurde, denselben Namen wie der verstorbene Onkel erhielt und gewissermaßen in seine Fußstapfen treten sollte, diese aber nie recht ausfüllen konnte und auch ein nicht vorhandenes Verhältnis mehr zu seiner Schwester hat, sodass Krug selbst auch bei ihren Nachforschungen erstmal zur Kontakt der Schwester aufnimmt. Und auf mütterlicher Seite des Familienstammbaums kümmert sie sich vor allen Dingen um die Mitschuld ihres Großvaters, Willi Rock, der als Fahrlehrer an der Heimatfront in Karlsruhe tätig war und, ja, so scheint es am Ende der Lektüre, ein zumindest Mitläufer des Nazi-Regimes gewesen zu sein. Was interessant ist, ist, dass bei den ganzen Recherchen zu den einzelnen Figuren, bei denen, wie gesagt, vor allen Dingen Franz Karl Krug und Willi Rock im Mittelpunkt stehen, immer mal wieder das Dargestellte durch bestimmte Gegenstände, die für Krug eine heimattypische Prägung aufweisen, unterbrochen werden. Also dazu gehört beispielsweise das Hansaplast, ein Pflaster, das es in solch einer Qualität in den USA nicht zu geben scheint, so sagt zumindest Krug, aber auch so etwas wie der Uhu-Kleber. Und ja, diese Gegenstände setzt sie natürlich mit Bedacht ein, da sie entweder eine metaphorische oder symbolische Wirkung entfalten sollen. Also beim Uhu-Kleber beispielsweise, dass man ja mit dem stärksten Kleber der Welt Kaputtes wieder zusammenkleben kann, aber eben die Risse nicht ganz verdecken kann. Und ja, das spiegelt eben auch die Beschäftigung mit dem Thema wider. Und ich glaube auch das Anstrengende, dass man immer wieder als Leser zu den einzelnen Figuren zurückgeführt wird. Und ich hatte häufig das Gefühl, oh, jetzt wieder Willi Rock, reicht es nicht langsam? Also wir wissen ja, er war Mitläufer, er hat sich aber bei allen entschuldigt. Seine jüdischen Mitbürger haben ihn nicht als Mitläufer gesehen, als niemanden, der das Ganze initiiert hat, der sie gepeinigt hat. Und ja, sie forscht immer wieder nach und das schmerzt dann schon fast bei der Lektüre, was eben fast zum Lektüreabbruch geführt hat. Aber eben zeigt es auch, dass diese Risse doch nicht ganz zu kitten sind und dass diese Auseinandersetzung Not tut. Was war für euch zentral bei der Lektüre? Also was ist euch vor allen Dingen in Erinnerung geblieben?
Wie du das schon angesprochen hast, auf jeden Fall auch diese Schuldfrage, die sie ja sehr antreibt und die sie dann immer wieder auch für sich selber in Frage stellt. Irgendwie, wie sehr berührt sie das jetzt? Und dann fühlt sie sich ihrem Großvater wieder näher und wieder distanzierter. Ist sie dann auf der anderen Seite wieder? Also diese familiäre Schuldfrage hat mich auf jeden Fall auch beschäftigt. Und hat für einen persönlich, finde ich, so einen sehr persönlichen Zugang auch gebracht, dass man vielleicht sich selber auch mit der eigenen Frage innerhalb der Familie auseinandersetzt. Und es bringt dann dieses Konstrukt, NS, was da oft auch diese Kollektivschuld einem deutlich näher, finde ich, und eröffnet das Thema für einen besser, als wenn man irgendwie vor der Shoah an sich steht. Das hat mich auf jeden Fall persönlich sehr beschäftigt. Und wie wir schon angesprochen hatten, die gestalterischen Mittel, die haben mich auch immer wieder neu beschäftigt, dass man immer zwischendurch Comic-Elemente hat, dann wieder wirklich einfach Dokumente, die man einfach so gelesen hat. Das fand ich auch für aus einer Literaturperspektive sehr bereichernd.
Genau, in der Jurybegründung für den Deutschen Jugendliteraturpreis stand ja, es würde sich um eine Fundgrube handeln und das ist genau das, was ich auch so darin sehe, ne, du kannst auf der einen Seite versuchen, das Literatur wissenschaftlich zu erschließen und vor allem natürlich auch so diese Erzählstränge ja zu analysieren und vor allem auch die Kombination dieser Außenperspektive, die sie aus den USA auf Deutschland hat und gleichzeitig diese Innenperspektive, die sie in den Recherchen ihrer Familie hat, nochmal zu hinterfragen und in Relation zu stellen. Und auf der anderen Seite betrifft es einen aber auch individuell in diesen Fragen, was macht es mit meinem Bild von einem Menschen, von dem ich ja schon ein Bild habe, wenn ich noch mehr aus seiner Vergangenheit weiß. Also das ist zum Beispiel das, was ich dann mich auch im Zusammenhang mit Großelternbildern gefragt habe. Du hast ein Bild von deinen Großeltern, das kommt aus einer Zeit, als der Krieg schon vorbei war. Und inwiefern muss ich, will ich, soll ich was darüber wissen, was in ihrer Vergangenheit passiert ist, und inwiefern ändert das meinen Blick auf diese Großeltern? So, das, also es sind dann quasi diese zwei Richtungen. Auf der einen Seite dieses erzählerische Konstrukt zu sortieren und zu analysieren und auf der anderen Seite sich auch mit den Fragen zu beschäftigen, die dadurch ausgelöst werden.
Ja, ich fand es auch ganz interessant, beziehungsweise da kulminiert das meines Erachtens, also diese Aufforderung, Identitätsarbeit zu betreiben. Leider ist die Graphic Memoir ja nicht paginiert, aber relativ gegen Ende des Buches, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt ad hoc findet, aber vielleicht erinnert ihr euch, dort findet man eine silhouettenhaft dargestellte Person, die auf einem grünen altmodischen Sessel sitzt. Also diese Seite war am Ende der Lektüre meine Lieblingsseite, muss ich sagen. Zu dieser Person, die da nur silhouettenhaft zu erkennen ist, ist der Kommentar gesetzt: Was für eine Familie wären wir, wenn kein Krieg gewesen wäre? Und ja, das hat bei mir stark nachgehallt, weil es natürlich eine Aufforderung dahingehend ist, die eigene Familiengeschichte zu reflektieren. Also beispielsweise bei meiner Oma mütterlicherseits ist der Bruder im Krieg gefallen. Und als ich Kind war, hingen überall Bilder von ihm und ich habe immer gefragt, wer das überhaupt ist. Und ja, obwohl ich ihn gar nicht kannte, gehörte das irgendwie zur eigenen Identitätsarbeit dazu, sich damit auseinanderzusetzen, dass es da noch einen Bruder gegeben hätte. Gleichzeitig habe ich mich bei diesem Kommentar gefragt, auch in Bezug auf Krugs Familie, wäre die Familie eine bessere oder wäre sie eine schlechtere gewesen, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte? Also wäre das empfundene Leid wirklich geringer ausgefallen? Und ich habe mich sogar gefragt, hätte es überhaupt Krugs Vater gegeben, den Franz Karl? Denn der scheint ja für die Eltern eine Kompensation für den gefallenen Onkel gewesen zu sein. Also da, ja, eben nicht zu sagen, sich auch hier vorschnell mit Antworten zufrieden zu geben, oh ja, wenn der Krieg nicht gewesen wäre, dann wäre es in allen deutschen Familien besser gelaufen im Nachgang des Krieges. Das fand ich wirklich eine ganz wichtige Seite.
Hast du eine Lieblingsseite, Mats?
Eine Lieblingsseite glaube ich so irgendwie nicht. Ich fand auch aber trotzdem interessant, wie sie manche Sachen so in Szene gesetzt hat im Zuge dessen. Also so zum Beispiel dieses Gespräch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, mit dem Sohn der jüdischen Familie, die den Großvater entlastet haben dann nach dem Weltkrieg. Die wird dann illustriert so mit den Bildern, weil der, glaube ich, aus Kalifornien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil er dort lebt, mit so einem Strandbildern. Und es geht aber eigentlich um diese Geschichte der jüdischen Familie, und ja, das fand ich irgendwie so einen extremen Kontrast. Ich glaube, sie im Zuge des Telefonats schaut sie dann selber bei Google Street View, wo der genau wohnt und so. Das fand ich im Zuge dessen auch so, ja, das hat so einen Kontrast hergestellt, den ich irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber den ich interessant fand auf jeden Fall.
Ja, und letztlich dieser Katalog der deutschen Dinge, ne, der kontrastiert es ja auch dann immer wieder so ein bisschen. Oder auch gerade an Stellen, wo es um sehr gravierende Fragen geht, wird man dadurch immer so ein bisschen wieder abgeholt, habe ich so das Gefühl, ne, an irgendeinem Punkt, auf den man sich vielleicht einigen kann. Also das heißt, das steht dann so ein bisschen zu diesen ganzen existenziellen Fragen im Kontrast, aber ist, glaube ich, sehr bewusst gesetzt an den Stellen, wo es einfach ja anstrengend ist und da vielleicht wieder so ein bisschen ja sich auf was einigen zu können und aus dieser eher anstrengenden Rezipientinnenhaltung mal rauszukommen.
Okay, Gegenstände, die als kleinster gemeinsamer Nenner für alle Heimat ausmachen, in dem Sinne.
Ja, ich meine, auch da bist du natürlich aufgefordert zu fragen, was macht das für dich aus, ne? Man muss sich ja nicht auf diese deutschen Gegenstände unbedingt einigen, aber man kann dieses Notizbuch einer heimwehkranken Auswanderin erweitern aus eigener Sicht. Und das Ja, finde ich schon, dass es eben was ist, was ja sozusagen als Konstante dann dargestellt wird, so als Gegenstände, die über alle möglichen Gefühle sozusagen erhaben sind, wenn man das so bezeichnen möchte, und die bleiben, egal was für Wirren sich da in der Geschichte niederschlagen.
Ja, ich würde auch gerne noch mal kurz auf Mats Punkt eingehen. Also ich fand es auch interessant durch die Collage-Technik, was dort für ein Text-Bild-Typografie-Wechselverhältnis angeregt wird, also in der Rezeption. Das fand ich wirklich gerade auch im Hinblick auf den Inhalt bedeutsam, weil eben dann nicht nur formal gearbeitet wird, sondern inhaltliches miteinander verschränkt wird. Also allein die beiden Zeitebenen heute, wie du sagtest, Recherche über Google Street View im Hinblick auf Vergangenes, um das zu eruieren und wie das gleichzeitig dargestellt wird. Also das ist wirklich eine große Leistung hier in der Graphic Memoir, ich will mal sagen, in dem Bilderbuch. Und das war ja auch ein Punkt, den wir in der letzten Folge mit dem Ballon in die Freiheit kritisiert haben, dass dort Text- und Bildebene recht uninspiriert nebeneinander standen und nicht recht in Kontakt kamen, kein rechtes Wechselspiel sich entfaltet hatte.
Ja, im Zuge dessen fällt mir dann doch auch noch eine Seite ein, die ich irgendwie interessant fand aus der Perspektive. Auf jeden Fall, ich glaube, da fährt sie durch diese Heimatstadt des Vaters, Kelkheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man muss sozusagen die Schrift, folgt man so wie so einer Schlange. Und das fand ich irgendwie sehr, ja, das hat so gepasst, weil es ging, glaube ich, darum, inwiefern wer sich trotzdem immer noch Verbrechen der NS-Zeit sozusagen im Stadtbild irgendwie wiederfinden, an welchen Orten. Und man hatte sozusagen auf der Ebene des Lesens, der Rezeption, so musste man das Buch dann mehrmals drehen, um es überhaupt richtig lesen zu können. Das fand ich da auch sehr interessant verwoben irgendwie.
Und das ist natürlich, merkst du schon, einfach ein Gesamtkunstwerk, ne, im Vergleich zu dem Beispiel von der letzten Folge, dass man hier sehen kann, da ist jemand, der sich sowohl mit der Text- als auch mit der Bildebene sehr intensiv auseinandergesetzt hat, der sozusagen eine Collage erstellt, und diese Collage ist einfach sehr eng in den Beziehungen zueinander, auch wenn immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden und natürlich auch die Stile sich verändern.
Ja, es ist dann wirklich nicht von Nachteil, wenn Text und Bild aus einer Hand kommen.
Ja, manchmal kann es ja auch interessant sein, ne, wenn das Zusammenspiel gut funktioniert oder wenn sich da ein Wechselspiel sozusagen auch in der Produktion schon ergibt. Aber hier sieht man definitiv, was es für einen Mehrwert auch haben kann, wenn da jemand wirklich sein Gesamtkunstwerk umsetzen kann.
Ich hatte da auch gelesen tatsächlich, dass das Cover, was hier ja so inspiriert ist von diesem Bild von Caspar David Friedrich in Deutschland, nur so aufgelegt wurde, weil das so für die amerikanischen Rezipientin nicht greifbar ist und die das nicht kennen und es dort ein anderes Cover hat und auch, glaube ich, auch die Schrift im amerikanischen oder im englischen hat sie es handschriftlich niedergeschrieben und im deutschen wurde es dann aber gedruckt, dass da auch nochmal so Unterschiede gemacht wurden, je nach Adressatengruppe.
Ja, das wollte ich. Ich wollte euch gerade fragen, wie euch das Cover gefallen hat. Also dieses Sinnbild der Romantik, Wanderer über dem Nebelmeer. Und ich habe es gestern auch gesehen, dass die amerikanische Ausgabe anders gestaltet ist. Und habe mich dabei nochmal an einen Text erinnert, den ich vor kurzem gelesen habe von einer Autorin mit dem Nachnamen Brosch im Handbuch Pop und Literatur. Dort legte sie auch noch einmal recht ausführlich dar, wie sich Bilder ins kollektive Gedächtnis einbrennen und dann durch solche interpiktorialen Verweise aktiviert werden. Und das fand ich hier, gerade wie du es erläutert hast, nochmal recht eindrücklich, dass das auch immer kulturspezifisch ist.
Ich fand hier an dem deutschen Cover auch noch auf jeden Fall interessant, dass diesen Blazer, den sie da trägt, der diese, also denke ich mal, das ist jetzt eine Vermutung, an diesen Fliegenpilz erinnern und an diese Fliegenpilz-Geschichte, die da aufgegriffen wird. Das fand ich irgendwie auch interessant, eher, dass das da gewählt wurde.
Hab ich zum Beispiel so gar nicht gesehen. Auf jeden Fall interessant, wie stark das dann doch verwoben ist, wenn man also diese Bezüge noch eindrücklicher wahrnimmt. Ja, sollen wir mal darauf zu sprechen kommen, was bei Amazon die Rezensionen so hergeben. Das ist ja immer recht unterhaltsam. Vielleicht liefert uns das nochmal neue Impulse für das Gespräch, weiterführende Impulse. Also bei Amazon stand gestern 15.11. gab es 73 Sternebewertungen. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel für ein bildbasiertes Erzählmedium. Leider finden sich nicht so viele Ausreißer nach unten, die man auch wirklich ernst nehmen könnte. Also zwei Bewertungen, die mit einem Stern vergeben waren, bezogen sich eher darauf, dass man etwas anderes erwartet hat in der Lieferung. Also hatte nichts mit der Graphic Memoir an sich zu tun. Und die andere kam aus einer tendenziell rechtslastig geprägten Gesinnung, so dass ich diese hier auch gar nicht aufnehmen will, um dem Ganzen keinen Raum zu geben. Aber eine recht differenzierte Rezension gab es von Lose Lumbo. Keine Ahnung, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Er oder sie vergibt 4 von 5 Sternen und betitelt seine oder ihre Rezension mit optisch eine Wucht, inhaltlich eher dünn. Und auf den Punkt inhaltliche Dünne möchte ich ausschnitthaft zu sprechen kommen. Er oder sie schreibt, sie, damit meint er oder sie Nora Krug, findet einiges raus, was vermutlich auch auf 10.000 andere Familien passen würde. Letztlich wird aber nicht klar, ob die Entfremdung zwischen Krugs Vater und dessen Schwester den Kriegsfolgen oder einfach nur der Sturheit der Familie geschuldet ist. Das Buch ist ein Füllhorn kreativer Einfälle, wie man etwas wirklich gut illustriert. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sich die Botschaft schnell erschöpft. In jeder Familie gibt es Knatsch, Tratsch, große und kleine Geheimnisse. Für viele Fragezeichen hätte man nicht so viele Seiten gebraucht. Es fehlen nette Anekdoten, tiefgründige Geschichten und Humor.
Ja, das ist ja bei Amazon manchmal ganz lustig, dass man da in seiner eigenen Rezeptionshaltung vielleicht auch nochmal sich stärken kann. Ne? In dem Fall ist es ja so, dass es zumindest auch viele andere Rezensionen gibt. Zu dem Punkt würde ich sagen, ist es sehr reduziert. Und das zeigt, finde ich auch, dass das Buch aber für jeden, jede Anknüpfungspunkte bietet, auf die man sich auch versteifen kann. Ne? Was hier in dieser Rezension ja deutlich wird, ist, dass vor allem dieses Verhältnis Vater-Schwester hier im Fokus steht, das im Buch natürlich auch konstant im Fokus steht und das auch eine Leerstelle bleibt, das aber ja gar nicht die zentralen Fragen aufgreift, die wir jetzt da so behandelt haben. Oder, Matzi, würdest du das sehen?
Also sie fragt sich im Zuge dessen ja auch, was macht ein Krieg mit den Folgegenerationen? Und ich finde, dass sich das doch schon sehr deutlich niederschlägt im Buch. Und auch in den Beziehungen untereinander, gerade wenn sie die Schwester ja auch besucht am Ende und der Vater will sie aber nicht besuchen und sie fühlt sich dann der Schwester ihres Vaters doch auch nahe in diesem Gespräch über ihren verstorbenen Onkel. Und ich finde, das macht schon ganz groß das Thema auf, ja, inwiefern der Krieg da eine Rolle gespielt hat und auch weiterhin eine Rolle spielen wird, wenn der Vater sagt, dass sie noch Land von ihm erben will in diesem Ort und sie da ja schon dann einen Bezug hat, auch über den Krieg irgendwo, in dem sie sich jetzt ja damit auseinandergesetzt hat. Also ich würde ja dem widersprechen, aber wie du es ja letztendlich auch schon getan hast.
Ja, letztlich sind ja auch diese übergreifenden Fragen, die jetzt hier sozusagen kritisiert werden. In jeder Familie gibt es Klatsch, Tratsch und so weiter. Ja, das ist so, aber das wird ja selten so gut erzählt. Na, von daher ist ja die entscheidende Leistung, diese ganzen banalen Dinge vielleicht, die es auch in Familien gibt, so zu erzählen, dass es in einem selber einen Reflexionsprozess auslöst. Oder Marc, was würdest du sagen? Warum hast du diese Rezension ausgewählt? Was hat sie für dich nochmal ausgesagt?
Ja, ich habe sie ausgewählt, weil sie, das ist jetzt nur ein Ausschnitt, insgesamt positiv war. Aber ich es interessant fand, also der Begriff oder der Terminus Füllhorn kreativer Einfälle, das verweist für mich so ein wenig darauf, das durchzublättern, oh ja, ästhetisch anspruchsvoll, wie hier die verschiedenen Dokumenttypen gemixt sind, tolle kreative Einfälle, ja, um was geht es, Familienzwistigkeiten, Botschaft, man sollte keine Familienzwistigkeiten über längere Zeit aufrechterhalten, jeder sollte da über seinen eigenen Schatten springen, also wenn der Begriff Botschaft irgendwo auftaucht, dann gehen bei mir ja immer die Alarmsirenen an. Und ja, ich glaube, deswegen hatte ich diese Rezension ausgewählt, weil sie so stark darauf fokussiert, was ist das Ergebnis der Beschäftigung mit der Graphic Memoir. Und für mich war es eher eben dadurch, dass ich es auch mehrfach abbrechen wollte in den Rezeptionsprozess, eher der Prozess an sich, also immer wieder in so einen iterativen Kreislauf hinein zu geraten, immer wieder dieselben Fragen anzusteuern, was eben das Anstrengende ausmacht, aber auch letztlich den Gewinn der Lektüre.
Also ich persönlich finde, dass mit Klatsch und Tratsch der Bezeichnung man dem Buch nicht gerecht wird, auf jeden Fall, weil es ja eine Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und der ja familiären Schuldfrage, aber auch generell mit Identität und Familie ja sehr tiefgreifende Themen bespricht und sich man selber mit diesen auseinandersetzt und es dementsprechend ja der Begriff oder die Begriffe Klatsch und Tratsch da einfach unpassend sind, weil es ja eine weitergehende, tiefgreifende Beschäftigung irgendwie anregt.
Ja, nicht nur auf Amazon fanden sich ja reichlich Besprechungen, sondern auch, ja, man kann schon sagen, an fast allen gängigen Orten für Literaturkritiken, so beispielsweise auf Deutschlandfunk, SWR2, aber auch in der FAZ von Andreas Platthaus, in der Zeit, im Stern oder auch bei ARD Druck Frisch. Also diese Resonanz, die Graphic Memoir in den unter anderem Feuilletons hervorgerufen hat, ist natürlich schon fast sensationell, weil in der Regel bildbasierte Erzählmedien dort nicht diesen Anklang finden. Nun kann man natürlich fragen, woran liegt das, dass Heimat so breit besprochen wurde? Sicherlich an der Form, die wir schon thematisiert haben, also wie die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte dargestellt wurde. Und das Thema Nationalsozialismus ist natürlich auch immer wieder interessant, wenn es in neuer Form angeboten wird und zur reflektierten Auseinandersetzung und zur Identitätsarbeit anregt. Gleichwohl sehe ich es auch ein wenig kritisch, dass Heimat so breit besprochen wurde, weil eben dann im Gegenzug auch immer viele bildbasierte Erzählmedien, die auch sich durch Klasse, egal ob auf formaler oder inhaltlicher Ebene oder im besonderen Zusammenspiel von Text und Bild auszeichnen, eben nicht diese Aufmerksamkeit erhalten. Und ja, da schwingt dann immer so ein bisschen mit, dass man sich überlegen muss, ist Heimat jetzt ein Gegenstand, der besonders hochkulturkompatibel ist, auch wenn diese Unterscheidung zwischen Populärkultur und Hochkultur ja tendenziell im Diskurs eingeebnet ist, vordergründig, aber auf der Hinterbühne habe ich immer das Gefühl, dass es doch da mitschwingt, dass es gewisse Gegenstände gibt, mit denen man sich gerne auseinandersetzt, weil sie auch viel über einen selbst dann preisgeben, beziehungsweise man sich in deren Licht ein wenig mitsonnt. Und ja, das finde ich schwierig hier in dem Kontext. Obwohl es schade ist, das jetzt erwähnen zu müssen, weil das Bilderbuch an sich, jetzt bin ich wieder beim Begriff Bilderbuch, ja wirklich klasse hat. Also das ist ja unbestritten.
Aber findest du nicht auch, dass es positiv ist, dass ein Bilderbuch so eine breite Resonanz erfährt, dass also selbst Dennis Scheck sich damit auseinandersetzt? Und ich finde jetzt so einige Punkte, die hier benannt werden, wie zum Beispiel Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung, moralischer Kompass, autobiografische Spurensuche, sind ja durchaus auch Begriffe, die sehr gut passen und mit denen man sich ja auch dann auseinandersetzen kann. Auch diese Formulierung, dass dieses Buch selbst zur Heimat werden kann, finde ich spannend, weil es nochmal genau das aufgreift, dass ja aus dieser Außenperspektive auf die Heimat geguckt wird und auf die Familie geguckt wird und man selber auch immer wieder Momente von Heimat darin wiederfindet. Von daher würde ich es eigentlich positiv sehen, dass so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Expertisen sich auch damit auseinandergesetzt haben. Mats, hast du noch Rezensionen, die du besonders hervorheben möchtest?
Ja, als junger Mensch, sag ich mal, bin ich jetzt noch nicht so in diesem Feuilleton so aktiv, aber ich habe mir auch ein paar rausgesucht und fand von Ilka Piepgras im Zeitmagazin einen Aspekt innerhalb ihres Artikels interessant, wo sie als anderen Punkt noch aufmacht, der zu diesem neuen Art von Graphic Memoir dazukommt, und zwar inwiefern bisher in solchen Texten der Mitläufer, die Mitläuferin im Zuge von NS, sag ich mal, thematisiert wurde und dass das irgendwie nochmal ein neuer Aspekt ist, der bei Nora Krug irgendwie hinzukommt. Und das fand ich irgendwie spannend. Und ja, fand auch generell, dass jede Rezension da, ja, sag ich mal, unterschiedliche Aspekte nochmal fokussiert hat und man das im Nachgang der Rezeption irgendwie auch nochmal spannend war, was andere Leute da generell gut fanden. Deswegen hat mir persönlich das viel gebracht, ob das jetzt generell eine Frage ist, wer was wie bespricht. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, die da aufgemacht wird.
Ja, vielleicht nochmal an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast, Elisabeth. Meines Erachtens zeigt es, dass Bilderbücher oder bildbasierte Erzählmedien, die für Erwachsene geeignet sind oder die dezidiert dieses Zielpublikum ansprechen, eben die Aufmerksamkeit bekommen, die bildbasierte Erzählmedien, die augenscheinlich wohl nur für Kinder als intentionale Kinderliteratur gedacht sind, nicht die Aufmerksamkeit bekommen und dass dort immer noch dieses von oben herabblicken gegeben ist. Also da sind wir ja auch bei dem Punkt jetzt, was kann man jetzt eigentlich mit Heimat im Unterricht machen? Ist das überhaupt ein Gegenstand für die Schule? Was können Lehrerinnen und Lehrer damit machen? Wozu kann das anregen?
Genau, aber das ist ja dann interessant, dass es darauf nicht reduziert wird, ne? Normalerweise hast du das tatsächlich ja auch oft, oder dass Bilderbücher eben nur in dem pädagogischen Kontext rezipiert werden und immer direkt im Hinblick auf die Schule rezipiert werden. Und das ist jetzt hier tatsächlich anders. Und natürlich stellt sich die Frage, passt das überhaupt in den Unterricht? Ich war wieder so ein bisschen irritiert von den Materialien des Arbeitskreises für Jugendliteratur, weil die sehr häufig zwar interessante Ideen enthalten, aber immer so ein bisschen am Werk vorbei sind, beziehungsweise es nicht unbedingt notwendig machen, das Werk zu rezipieren und auch eine Rezeption des Werkes nicht unbedingt anregen. Hier wird das Buch empfohlen für Jugendliche ab 14 Jahren, beziehungsweise die Arbeit wird für Jugendliche ab 14 Jahren empfohlen, aber es geht dann eher so darum, dass die Jugendlichen Umfragen machen sollen, zum Beispiel zu Begriffen Kindheit und Heimat, oder dass sie sich mit Themen auseinandersetzen sollen, wie dem Bild der Deutschen im Ausland, Erlebnisse im Ausland aufgrund der Staatsangehörigkeit. Das sind aber alles so Dinge, die kannst du auch unabhängig vom Buch besprechen, beziehungsweise es werden keine konkreten Ankerpunkte im Buch genannt, an denen man anknüpfen kann. Und ja, wir hatten auch gerade noch so ein bisschen überlegt, passt es überhaupt für die Schule? Also unabhängig von solchen austauschbaren Vorschlägen, die du auch ohne das Buch umsetzen kannst. Mats, wie würdest du das sehen?
Ich habe auf jeden Fall auch während des Lesens drüber nachgedacht, weil es ja auch immer im Podcast, sag ich mal, ja eigentlich bei euch eine Stellung einnimmt, wie es didaktisch zu verorten ist. Und da habe ich persönlich so gedacht, dass ich das sehr schwierig, also für die Grundschule auf jeden Fall definitiv ausschließe, weil man einfach zu viele Grundlagen meiner Meinung nach benötigt, um sich mit diesem Thema da ausgehend zu beschäftigen. Also Heimat und heimatkritisch darüber nachzudenken, kann ein Thema für die Grundschule sein, meiner Meinung nach, aber halt nicht mit diesem Buch. Und für die weiterführende Schule, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt zu wenig aus, aber auch da finde ich es schwierig, solange man noch nicht Erkenntnisse über ja historische Fakten hat oder generell über die Zeit, ja, da Anknüpfungspunkte zu finden, weil es ja meiner Meinung nach schon eine nächste Ebene irgendwie ja mit diesem Buch einhergeht. Also es geht eine Beschäftigung über die Schuldfrage, eine Kollektivschuld, familiäre Schuld, und das für mich dann schon wieder ja ein Schritt weiter, und dafür braucht man eine Grundlage. Also meiner Meinung nach vielleicht für die Oberstufe den Leistungskurs, sonst glaube ich, ist es schwierig.
Wie siehst du das, Marc?
Ja, ich würde euch da zustimmen. Im Grunde genommen sind ja, wenn ich das mal überreiße, drei Punkte gegeben, die Genuss versprechen bei der Lektüre. Zum einen, wenn ich das mit mir selbst in Verbindung bringen kann, für die eigene Identitätsarbeit. Dafür muss eine gewisse Moralentwicklung vorliegen. Also da kann man wahrscheinlich Kohlberg oder jemand anders konsultieren, sodass das natürlich eher in, ja, also im jungen Erwachsenenalter wahrscheinlich gegeben ist. Darüber hinaus, wie ihr schon gesagt habt, muss ich über die Kontexte inhaltlicher Natur Bescheid wissen, also über das Vorwissen, um das, was dargestellt wird, überhaupt im größeren Kontext einordnen zu können. Und der dritte Punkt, ich muss ja diese Kollagierung der verschiedenen Dokumenttypen ja auch, ja, als ästhetisch ansprechen, kann ich das ja auch erst erachten, wenn ich mich schon mit gewissen Stilen auseinandergesetzt habe oder wenn ich überhaupt den Verweisungszusammenhang vom Hansaplast und vom Uhu-Kleber über sich selbst hinaus erkennen kann, oder dass ich diese interpiktoriale Referenz auf den Wanderer auf dem Meer, wenn ich das erkennen kann. Das sind ja auch immer ja, Entdeckungen, die Genuss versprechen. Und ja, diese drei Punkte in der Summe zeigen dann, dass das Bilderbuch erst ab dem jungen Erwachsenenalter meines Erachtens Gewinn bringt, also dadurch, dass Genuss bei der Lektüre entsteht, rezipiert werden kann. Gleichzeitig eignet es sich dadurch meines Erachtens gut für Lehrerinnen und Lehrer zu reflektieren, was Potenziale von bildbasierten Erzählmedien sind, die wirklich Genuss bei der Lektüre verursachen. Also worauf ich beim der Auswahl von potenziellen Gegenständen für den Grundschulunterricht achten muss, so dass sie wirklich für die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Anknüpfungspunkte zur Genussentwicklung bereithalten. Und das kann ich hier durch einen Selbstreflexionsprozess an mir selbst erfahren. Also dafür scheint mir das recht gut geeignet. Und auch, da gibt es von Thomas Zapka so eine Matrix, dass man hier auch verschiedene Stellen hat. Also von Thomas Zapka die Idee zu sagen, es gibt in literarischen Texten Stellen, die muss ich verstanden haben, weil die für das Textverstehen insgesamt unverzichtbar sind. Dann gibt es welche, bei denen man sagen kann, okay, dadurch ergibt sich ein erweitertes Verstehen, und es gibt welche, die sind nice to have, also beispielsweise wie diese interpiktoriale Referenz auf dem Cover. Und ja, an Gegenständen, die einen selbst als Lehrerin oder Lehrer herausfordern, kann man so etwas meines Erachtens gut reflektieren, um sich dann wieder bewusst zu werden, wenn man Gegenstände hat, die man selbst durch sein Erfahrungswissen leichter durchdringen kann, bei der ja, Gegenstandsanalyse in die Schülerinnen- und Schülerperspektive zu schlüpfen und sich zu fragen, wo muss ich die Spotlights beispielsweise im Vorlesegespräch drauflegen, weil das wirklich herausfordernde Stellen sind, die für das Textverstehen essentiell sind.
Also würdest du es in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung einsetzen?
Da könnte es zum Beispiel einen Ort haben, ja. Obwohl es dort natürlich immer kritisch diskutiert wird, ob man Gegenstände einsetzen sollte, die dann auch die Lehrerinnen und Lehrer in ihr Portfolio aufnehmen können und selbst im Grundschulunterricht oder in der Sekundarstufe einsetzen können. Aber ich würde auch immer dazu tendieren, Gegenstände zu nehmen, die eine gewisse Komplexität aufweisen, die dann nicht unbedingt eins zu eins so in Gebrauch zu nehmen sind für den beispielsweise Grundschulunterricht, sondern die erst einmal dazu da sind, grundlegende ja didaktische Entscheidungsprozesse zu reflektieren oder Herausforderungen von Gegenständen offenzulegen, dass man eben nicht mit dieser überheblichen Attitüde kommt, naja, ist ja nur Kinderliteratur, das ist ja einfach zu verstehen, das brauche ich mir gar nicht so genau angucken, das lese ich einfach vorher in der Frühstückspause und irgendwelche Vorlesegesprächsimpulse werden mir schon einfallen. Also ich glaube, da gibt es von Hans Lösener auch einen schönen Aufsatz, poetisches Verstehen bei der Unterrichtsvorbereitung. Also ich glaube, der Titel trifft es relativ gut. Das sollte eigentlich immer Prämisse sein.
Ausgehend von der ja, Einteilung, die du gerade von Zapka vorgestellt hast, könnte man ja sagen, dass bei dieser Amazon-Rezension auf jeden Fall einige Punkte offensichtlich nicht rezipiert worden sind, die ganz ausschlaggebend sind fürs Verstehen, oder? Das könnte man so diagnostizieren dann, wenn man davon ausgeht. Jetzt rückblickend nochmal darauf.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt zusammenfasst, können wir ja für uns drei behaupten, dass wir wirklich zentral ist für das Verstehen, also für diese Frage nach der Kollektivschuld und was hat das mit mir zu tun, eben dieses Anstrengende, was wir auch selbst zunächst, den wir so nachgespürt haben zu Beginn des Gesprächs, woran liegt das eigentlich, sondern eben immer wieder drauf zurückgeworfen zu werden, zu sagen, nicht, ich gebe mich jetzt nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden, sondern das braucht jetzt einen wiederkehrenden Auseinandersetzungsprozess, der unabschließbar ist.
Ja, und dazu laden wir alle ein, die den Podcast gehört haben, oder?
Ja, ich denke, man kann das empfehlen auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Novemberfolge und für den Dezember, da können wir jetzt mal einen kleinen Ausblick wagen, haben wir uns ja etwas Besonderes überlegt. Wir werden dort zu zweit unter dem Tannenbaum sitzen, Elisabeth, und Yule Club machen. Ein 2x2 Yule Club. Wir werden dem anderen zwei Bilderbücher zusenden, die wir empfehlen, und dann werden wir live in der Sendung das Unboxing machen und ja darüber ins Gespräch kommen, warum das Bilderbuch denn empfehlenswert ist, und der andere wird dann versuchen, ad hoc nachzuvollziehen, ob das wirklich so ist, ob das wirklich auf das eigene Interesse stößt und ja, ob man das ad hoc so nachvollziehen kann.
Ja, du hattest wieder mal eine sehr, sehr coole Idee und ich bin auch sehr gespannt, wie das werden wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber es stellt mich auch vor eine große Herausforderung. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich dir Gutes schicken kann.
Ja, also, eins habe ich schon.
Ja, ich habe dir ja immer alles gesagt, was ich gerade gut fand. Das habe ich mir im Nachhinein gedacht, sowas Blödes, ne? Hätte ich mal besser die Klappe gehalten. Aber wir werden sehen. Es wird bestimmt spannend. Ja, super. Vielen Dank, Mats. Vielen Dank, Marc, für das spannende Gespräch.
Ja, von meiner Seite auch. Herzlichen Dank an euch beide. Mats, schön, dass du da warst. Immer wieder gerne.
Ja, danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin gespannt dann auf eure Dezember-Folge.
Ich hoffe, du und die Hörerinnen und Hörer schalten wieder zu und ja, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.